eines Tages. Es war um die Mittagszeit, kroch Bilbo wieder einmal um einen großen Stein herum, der allein stand wie eine einsame Säule, da stieß er auf etwas, das wie roh gehauene Stufen aussah.
Guck mal.
Die Stufen führten bergan zu einem Felsensims, der nordwärts die Wand des Berges kreuzte.
Wir sind hier genau über den Klippen, am Kopf des Tales. Und unter uns ist das Lager.
Schweigsam und dicht an die Felswand gedrückt folgten sie einer hinter dem anderen, dem Sims, bis die Wand sich öffnete und sie in einen kleinen Steilkessel einbogen, dessen Boden mit Gras bewachsen war. Ein kleiner, runder, stiller Raum. Der Eingang zu diesem Kessel konnte wegen der überhängenden Klippe von unten nicht bemerkt werden. Aber auch aus größerer Entfernung sah man ihn nicht, denn er war so schmal, dass er lediglich wie ein dunkler Spalt wirkte. Es war keine Höhle. Von oben schaute der Himmel herein. Aber am hinteren Ende erhob sich eine Wand, die in ihrem unteren, dicht an den Grund anschließenden Teil so glatt und lotrecht wie Mauerwerk war. Jedoch konnte man weder Fuge noch Spalt entdecken.
Auch deutet nichts auf Pfosten, Sims und Schwelle.
Und Riegel, Schließhaken oder Schlüsselloch sind erst recht nicht zu sehen.
Dennoch zweifelten sie nicht daran, dass sie endlich die Geheimtür gefunden hatten.
Kein Zweifel.
Sie klopften die Wand ab, sie stießen davor, warfen sich dagegen und beschworen sie, dass sie sich doch bewegen möge. Sie sprachen Bruchstücke halb vergessener Zauberformeln, aber nichts rührte sich. Schließlich setzte sich Bilbo müde zu Füßen der Wand ins Gras. Mitten im Gras lag ein großer grauer Stein. Schwermütig starrte Bilbo ihn an. Oder er beobachtete die großen Schnecken. Sie liebten offenbar diesen geschützten Kessel aus kühlem Fels, denn es gab zahlreiche, merkwürdige, große Schnecken, die langsam ihre klebrigen Silberstreifen über die Felswände zogen.
Morgen fängt die letzte Herbstwoche an,
sagte Thorin.
Und nach dem Herbst kommt der Winter,
sagte Bombur.
Und das nächste Jahr kommt nach diesem,
sagte Dwalin.
Und unsere Bärte werden wachsen und über die Klippe hinab ins Tal reichen, ehe hier sich etwas rührt. Was tut unser Meisterdieb eigentlich für uns, da er einen unsichtbar machenden Ring hat und angeblich ein ganz besonderer Könner ist? Habe ich schon einmal nachgedacht, er könnte ja durch das Vordertürchen einsteigen und ein bisschen herumspähen.
Bilbo hörte das, denn die Zwerge saßen über ihm in den Felsen.
Ach du meine Güte, ja, die sind ja auf schöne Gedanken gekommen. Immer bin ich es, der ihnen aus Schwierigkeiten helfen soll. Zumindest seit der Zauber uns verlassen hat. Was soll ich denn tun? Ich habe ja immer geahnt, dass mir am Ende etwas Schreckliches zustoßen wird. Die unglückselige Gegend von Dahl wiederzusehen und das qualmende Tor. Das ist zu viel für mich.
Am anderen Morgen kletterte die gesamte Reisegesellschaft hinauf. Sie hatten Spitzhacken und mancherlei anderes Handwerkszeug aus der Seestadt mitgebracht. Aber ihre Kenntnisse im Stollenbau, das wurde ihnen klar, taugten nichts für den Zauber, der dieses Tor geschlossen hielt. Und bald sank ihr Unternehmungsgeist, der bei der Entdeckung des Pfades ein wenig gestiegen war, wieder in ihre Stiefel hinunter. Bilbo wollte nichts anderes mehr tun, als mit dem Rücken zur Felswand sitzen und nach Westen durch die Öffnung starren, über die Klippen und über die weiten Länder hinweg, bis zu der schwarzen Mauer des Nachtwaldes hin und weiter in jene Fernen, in denen er zuweilen ganz klein und schwach die Nebelberge zu erblicken glaubte. Wenn die Zwerge ihn fragten, was er da mache, so antwortete Bilbo:
Ihr sagtet einmal, dass auf der Türschwelle sitzen und nachdenken würde meine Aufgabe sein, abgesehen vom Hineinspazieren. Na gut, ich sitze denn und denke nach.
Aber ich fürchte, er dachte nicht an seine Aufgabe, sondern an das, was hinter den blauen Felsen lag. Das ruhige Westland, der Hügel und seine Hobbithöhle darunter. In dieser Nacht fühlte er sich sehr elend. Kaum konnte er schlafen. Am nächsten Tag streunten die Zwerge in allen Richtungen umher. Bilbo aber saß den ganzen Tag düster in dem grasigen Kessel, starrte auf den Stein oder blickte durch die enge Öffnung hinaus. Als die Sonne sich nach Westen wandte, lag goldener Schimmer über den Wipfeln, als ob das Licht in den letzten welken Blättern glühte. Bald sah er den orangefarbenen Ball tiefer und tiefer sinken. Bilbo ging zur Öffnung, und da stand fahl und blass ein schmaler neuer Mond über dem Rand der Erde. Genau in diesem Augenblick hörte Bilbo ein scharfes Krachen hinter sich. Auf dem grauen Stein saß eine ungewöhnlich große Drossel. Sie war nahezu kohlschwarz und ihre blassgelbe Brust war dunkel gefleckt. Sie hatte eine Schnecke gefasst und schmetterte sie gegen den Sims. Krach, krach! Plötzlich verstand Bilbo. Alle Gefahr vergessen, trat er an den Simsrand und rief die Zwerge laut und mit den Armen winkend herbei. Schnell erklärte Bilbo. Da wurden sie still. Der Hobbit stand beim grauen Stein. Ungeduldig und mit zitternden Bärten beobachteten die Zwerge. Die Sonne sank tiefer und tiefer, und ihre Hoffnungen begannen zu schwinden. Aber noch immer stand Bilbo bewegungslos da. Der schmale Mond berührte den Horizont. Der Abend kam. Doch plötzlich, als ihre Hoffnungen schon ganz vernichtet schienen, stieß ein roter Sonnenstrahl wie ein Finger durch einen Wolkenriss. Licht drang durch die Kesselöffnung und fiel auf die glatte Felswand. Die alte Drossel, die von hoch oben mit schief gelegtem Kopf und kleinen Augenknöpfen zugeschaut hatte, stieß plötzlich einen Schrei aus. Ein flaches Gestein splitterte vom Fels und fiel herab. Ein kleines Loch erschien etwa 3 Fuß über der Erde. Zitternd vor Aufregung, dass die Gelegenheit ungenutzt vorbeigehen könnte, stürzten die Zwerge zur Wand und stemmten sich dagegen. Vergebens.
Der Schlüssel, der Schlüssel.
Wo ist Thorin?
Thorin, Thorin.
Thorin.
Thorin eilte herbei.
Warum seid ihr so aufgeregt?
Der Schlüssel, der bei der Karte war. Versucht es, noch ist es Zeit.
Er passt und dreht sich.
Schnapp. Das Licht erlosch und die Sonne sank. Der Mond war verschwunden und die Nacht griff in die Himmelswölbung. Jetzt stemmten sie sich alle zusammen gegen die Wand, und langsam gab ein Stück des Felsens nach. Eine Tür, 5 Fuß hoch und 3 Fuß breit, zeichnete sich ab und schwang langsam und fast lautlos nach innen. Es war, als ob Finsternis wie ein Rauch aus der Öffnung strömte. Tiefe Finsternis, in der nichts zu erkennen war, lag vor ihren Augen. Ein gähnender Rachen, der abwärts in den Berg führte.
Ja, ja.
Lange standen die Zwerge in der Dunkelheit. Dann sagte Thorin:
Jetzt ist die Reihe an unseren hochgeschätzten Mr. Beutling, der sich als ausgezeichneter Kamerad während unserer langen Reise bewährt hat. Er ist ein Hobbit voll Tapferkeit und einem Können, das seine körperliche Größe bei weitem überragt. Und, wenn ich das so ausdrücken darf, begünstigt von einem Glück, das alles Übliche und Erlaubte geradezu in den Schatten stellt. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass er sich seinen Lohn verdient.
Bilbo wurde ungeduldig. Mittlerweile kannte er Thorin ganz gut und wusste, auf was diese Rede hinauslief.
Wenn ihr damit sagen wollt, dass es meine Sache sei, als Erster in den geheimen Gang einzudringen, o Thorin Trainsohn Eichenschild, möge eure Bart immer länger werden, so sagt es gleich und ohne Umschweife. Ich könnte es verweigern. Ich habe euch schon 2-mal aus der Klemme geholfen. Und das war kaum in unserem ursprünglichen Vertrag mit einbegriffen. So dass ich wohl annehmen darf, bereits einigen Lohn verdient zu haben. Aber ganz gleich, ich würde gehen und mir die Sache sofort einmal anschauen und sie auch gleich erledigen. Nun, wer kommt mit?
Er erwartete keine Schar von Freiwilligen und war also nicht enttäuscht. Philly und Killy sahen zwar aus, als hätten sie Gewissensbisse, sie standen bloß auf einem Bein, aber die anderen machten überhaupt keine Anstalten, sich zu melden. Ausgenommen der alte Balin, der den Hobbit ins Herz geschlossen hatte. Er sagte schließlich, er wolle mit hineingehen und Bilbo ein Stück begleiten, so dass er immerhin, falls notwendig, nach Hilfe rufen könnte. Hinter Bilbo kamen am fahlen Himmel die Sterne heraus, aber tiefe Schwärze verschluckte alles, als er durch das verzauberte Tor kroch und sich in den Berg hineinstahl. Der Weg war viel leichter zu gehen, als er angenommen hatte. Er führte gleichmäßig abfallend, unmittelbar hinunter zu einem fernen Ziel in der Finsternis.
So, ich glaube, jetzt hier will ich dann warten. Ja, und viel Glück. Dann,
sagte Balin und hielt an genau dem Punkt, von dem noch schwach der Türumriss zu erkennen und durch einen merkwürdigen Zufall des Echos das Gewisper der Stimmen vor dem Eingang zu hören war. Dann steckte der Hobbit seinen Ring an. Vom Echo wurde er gewarnt, dass er noch größere Sorgfalt walten lassen musste, als es ohnehin schon Hobbit-Gewohnheit war. Völlig lautlos schlich er weiter, tiefer und immer tiefer hinab in die Finsternis. Er zitterte vor Furcht, aber sein kleines Gesicht war starr und grimmig.
Jetzt bist du ganz und gar hineingerasselt, Bilbo Beutlin,
sagte er zu sich selbst.
Du hast dich damals, in der Nacht, als die Gesellschaft bei dir zusammenkam, auf dieses Abenteuer eingelassen und nun sieh zu, wie du wieder herauskommst. Du liebe Zeit, für so viel Dummheit muss man bestraft werden. Ich habe nicht die geringste Erfahrung in drachengehüteten Schätzen. Der ganze Krempel könnte auf ewig hier liegen bleiben, wenn ich bloß jetzt aufwachen und feststellen könnte, dass diese hundsgemeine Stollen hier meine Eingangshalle daheim wäre.
Aber er wachte nicht auf. Er ging weiter und immer weiter, bis auch der geringste Schimmer der Tür hinter ihm verschwunden war. Bilbo war ganz allein. Auf einmal war es ihm, als würde es wärmer.
Glüht da unten nicht etwas?
Dachte er.
Wirklich?
Da glühte etwas. Und als er weiterging, wurde es immer deutlicher. Es war kein Zweifel möglich. Ein roter Lichtschein wurde ständig heller. Außerdem war es ohne Frage richtig heiß im Tunnel geworden. Qualmsträhnen zogen an ihm vorbei und Bilbo fing an zu schwitzen. Vor ihm lag in den Wurzeln des Gebirges der unterste Keller, das Verlies der alten Zwerge. Der Raum war fast dunkel, so dass man seine Größe nur erraten konnte. Aber vom Felsboden der Halle stieg ein gewaltiges Glühen auf. Das Glühen von Smaug. Da lag er, der rot-goldene Drache, und war fest eingeschlafen. Ein Rasseln fuhr aus Schlund und Nüstern, Strähnen von Rauch, aber sein Feuer gloste nur schwach im Schlummer. Unter ihm, unter seinen Gliedern und dem mächtigen aufgeringelten Schwanz neben ihm und weiter überall auf dem unsichtbaren Boden lagen zahllose Haufen kostbarer Dinge, verarbeitetes und nicht verarbeitetes Gold, Gemmen und Juwelen und Silber, das im Lichtschein rotfleckig schimmerte. Smaug lag mit zusammengefalteten Flügeln wie eine unendlich große Fledermaus, ein wenig auf der Seite, so dass der Hobbit seine Brust erblicken konnte und seinen langen, fahlen Wanst, in dem vom langen Liegen auf dem kostbaren Bett Gemmen und Stücke aus Gold fest verkrustet waren. Hinter Smaug, wo die Wand am nächsten war, konnte man Kettenhemden, Helme und Streitäxte schimmern und Schwerter und Speere hängen sehen. Und dort standen auch in Reihen große Krüge und andere Gefäße gefüllt mit einem Reichtum, der nicht abzuschätzen war. Es war, als ob Jahre vergangen waren, bis er sich von diesem Anblick losriss. Aus dem Schatten der Tür stahl Bilbo sich über den Fußboden zum Rande des nächstliegenden Schatzhügels. Über ihm lag der Drache, eine schauerliche Gefahr selbst noch im Schlaf. Bilbo ergriff einen großen zweihänkligen Pokal, der so schwer war, dass er ihn gerade noch tragen konnte, und schielte ängstlich hinauf zum Drachen. Smaug zuckte mit einer Schwinge, öffnete eine Klaue Da floh Bilbo. Aber der Drache erwachte nicht. Nicht jetzt. Er wechselte bloß in eine andere Art Träume hinüber. Träume von Gier und Gewalt, während er in seiner Raubhalle lag und der kleine Hobbit sich den ganzen langen Tunnel zurück abmühte. Balin war überglücklich, den Hobbit wiederzusehen. Er war ebenso erfreut wie überrascht. Er hob Bilbo hoch und trug ihn an die frische Luft. Es war Mitternacht. Wolken hatten die Sterne verdeckt, aber Bilbo lag da mit geschlossenen Augen, schwer atmend und glücklich, dass er die frische Luft wieder in seinen Lungen spüren konnte. Die Ausgelassenheit der Zwerge bemerkte er kaum, hörte nicht, wie sie ihm auf den Rücken klopften und sich und alle ihre Angehörigen auf Generationen hinaus in seinen Dienst stellten. Noch immer reichten die Zwerge den Pokal einander zu. Da war es, als ob ein alter Vulkan sich besonnen hätte und einen neuen Ausbruch vorbereitete. Drachen können zwar keinen sinnvollen Gebrauch von ihrem Reichtum machen, aber in der Regel kennen sie ihren Besitz bis aufs Gramm, besonders wenn sie sehr lang darauf gelegen haben. Und Smaug war keine Ausnahme. Er brüllte wie unterirdischer Donner und raste von seinem tiefen Lager durch das große Tor hinaus in die gewaltigen Gänge des Bergpalastes und hinauf zum Hauptausgang. Er stürzte aus dem Tor, das Wasser stieg als wütender, pfeifender Dampf auf und dann rauschte der glühende Smaug hoch in die Luft und ließ sich in einem Feuerball von grünen und scharlachroten Flammen auf dem Berggipfel nieder. Die Zwerge hörten das schreckliche Rauschen seiner Schwingen. Sie krochen schnell in den Gang hinein. Aber nicht sehr tief. Dann und wann in der Nacht konnten sie das Gebrüll des fliegenden Drachen hören, der wohl um die Bergflanken jagte. Manchmal wuchs es an, dann erstarb es wieder. Und als der Morgen kam, löste sich der Schrecken der Zwerge ein wenig. Sie sahen ein, dass Gefahren dieser Art schlechterdings unvermeidlich waren, wenn man es mit einem solchen Wächter zu tun hatte. Und sie stritten lange darüber, was jetzt getan werden sollte. Jedoch es fiel ihnen nichts, aber auch gar nichts ein, wie sie Smaug loswerden konnten.
Nun, das war ja schon immer der schwache Punkt in euren Plänen.
Bilbo fühlte sich veranlasst, dies zu bemerken. Aber wie es in der Natur von Leuten liegt, die ganz und gar verwirrt sind, so fingen sie jetzt an, gegen den Hobbit zu murren. Ja, sie beschimpften ihn für das, was ihnen erst so sehr gefallen hatte. Bilbo, der den Pokal gestohlen hatte, war jetzt schuld, dass der Zorn von Smaug so früh entflammt war.
Was soll ein Meisterdieb denn anderes tun? Ich wurde nicht angestellt, um Drachen zu töten. Das ist Kriegshandwerk. Schätze sollte ich stehlen. Ich machte den besten Anfang, den ich machen konnte. Oder habt ihr erwartet, dass ich den ganzen Hort von Tror auf einmal auf dem Rücken herschleppe? Wenn hier jemand zu murren hat, so bin ich es. Ihr hättet 500 Meisterdiebe mitbringen sollen und nicht bloß einen. Es wirft bestimmt ein gutes Licht auf euren Großvater. Aber ihr könnt nicht behaupten, dass ihr mir jemals das Riesenausmaß seines Reichtums klargemacht habt. Ich müsste hunderte von Jahren schleppen, um alles heraufzuholen. Falls ich 50 Mal so groß und Smaug so zahm wie ein Kaninchen wäre.
Er hat recht. Und ich bitte um Verzeihung. Was schlagt ihr vor, Mr. Beutlin?
Ach, ich habe im Augenblick keine Idee, falls es euch um den Abtransport des Schatzes zu tun ist. Das hängt offensichtlich ganz davon ab, ob das Glück sich noch einmal wendet und wir Smaug loswerden können. Mit Drachen fertig zu werden, liegt ganz und gar nicht in meiner Linie. Aber ich will mein Bestes tun und darüber nachdenken. Persönlich, das muss ich sagen, habe ich keine Hoffnung. Und ich wünschte bloß, ich wäre glücklich wieder zu Hause.
Das spielt im Augenblick keine Rolle. Was soll jetzt geschehen, heute?
Ich will euch ein Angebot machen. Ich nehme meinen Ring und schleiche heute Mittag hinunter. Denn wenn überhaupt, dann macht Smaug heute Mittag ein Nickerchen. Und da werde ich ja sehen, was mit ihm los ist. Vielleicht kommt dabei etwas heraus. Jeder Wurm hat seine weiche Stelle, pflegte mein Vater zu sagen. Obgleich ich glaube, dass sich dieser Spruch nicht auf persönliche Erfahrung gründet.
Die Sonne schien, als er losging. Aber im Gang herrschte finstere Nacht. Das Licht der fast geschlossenen Tür verblasste rasch, als Bilbo hinunterstieg.
Der alte Smaug ist abgekämpft und eingeschlafen. Er kann mich nicht sehen. Und gehört dürfte er mich auch nicht haben. Nur Mut, Bilbo.
Smaug sah jedenfalls fest eingeschlafen aus. Nahezu tot und dunkel. Kaum einen Schnaufer, der mehr war als ein Hauch unsichtbaren Dampfes, gab er von sich, als Bilbo abermals durch den Eingang spähte. Der Hobbit wollte gerade in die Halle treten, als er plötzlich einen dünnen, durchdringenden roten Strahl unter dem hängenden Lid von Smaugs linkem Auge gewahrte. Smaug tat nur so, als ob er schliefe. Er bewachte den Tunneleingang. Hastig flüchtete Bilbo zurück und pries seinen Ring.
Dieb, ich rieche dich. Ich spüre deinen Luftzug. Ich höre deinen Atem. Komm, bediene mich. Hier ist genug.
Nein, vielen Dank, O Smaug, du fürchterlicher. Ich wollte keine Geschenke von dir haben. Ich wollte dich nur anschauen und sehen, ob du wirklich so groß bist, wie die Geschichten erzählen. Ich glaube nämlich nicht daran.
Glaubst du es jetzt?
In der Tat. Lieder und Sagen kommen überhaupt nicht an die Wirklichkeit heran, O Smaug, du größtes und schrecklichstes aller Unglücke.
Für einen Dieb und Lügner hast du hübsche Umgangsformen. Mein Name scheint dir wohl vertraut zu sein, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich dich zuvor schon einmal gerochen hätte. Wer bist du und woher kommst du, wenn ich fragen darf?
Du darfst gern fragen. Ich komme unten vom Berg. Und unter den Bergen her, und über die Berge ging es auch, und durch die Luft. Ich bin derjenige, der unsichtbar kommt.
Das glaube ich gern, aber das ist gewiss nicht dein gewöhnlicher Name.
Ich bin der Spurfinder, der Netzflitzer, die stechende Fliege. Ich wurde wegen der Glückszahl genommen.
Wunderschöne Titel. Aber Glückszahlen treffen nicht immer.
Ich bin derjenige, der seine Freunde lebendig einsargt, sie ertränkt und dann doch wieder lebendig aus dem Wasser zieht. Ich kam aus dem Ende eines Beutels, aber über mich kam kein Beutel.
Das klingt nicht sehr glaubwürdig.
Ich bin der Freund von Bären und der Gast von Adlern. Ich bin ein Ringfinder und Glücksträger. Und ein Fassreiter bin ich auch.
Das ist schon besser. Aber lass deine Fantasie nicht mit dir durchgehen.
Dies ist sicher die richtige Art, mit Drachen zu reden, wenn man seinen eigentlichen Namen nicht verraten will, was sehr klug ist. Kein Drache kann dem Zauber einer Rätselsprache widerstehen. Es macht ihm auch nichts aus, wenn er mit den Versuchen, sie zu lösen, Zeit vergeudet. Es gab eine Menge Nüsse für Smaug zu knacken. Und Smaug verstand kein Wort. Aber er glaubte, er verstünde genug.
Ja, ja, ich dachte mir schon heute Nacht. Seemenschen, irgendein Plan dieser elenden, mit Fässern handelnden Seemenschen. Oder ich will eine Eidechse sein. Ich bin seit langer, langer Zeit nicht mehr da unten gewesen, aber das werde ich bald ändern. Sehr gut, du Fassreiter. Vielleicht war Fass der Name eines Ponys. Vielleicht auch nicht, obgleich es fett genug war.
Du kannst meinetwegen unsichtbar sein, aber gegangen bist du nicht den ganzen Weg. Lass dir erzählen, dass ich heute Nacht 6 Ponys gefressen habe und die anderen werde ich auch bald fangen und fressen. Als Anerkennung für dieses vorzügliche Frühstück will ich dir zu deinem Besten einen guten Rat geben. Lass dich, soweit du es vermeiden kannst, nicht mit Zwergen ein.
Zwerge?
Mach mir nichts vor. Ich kenne den Geruch und den Geschmack von Zwergen. Nichts kenne ich besser als gerade den. Erzählt mir nicht, dass ich ein von Zwergen gerittenes Pony verspeise und es nicht merke. Du wirst ein übles Ende nehmen, wenn du dich mit solchen Freunden abgibst, die Fassreiter. Mir macht es nichts aus. Du kannst umkehren und es ihnen gern erzählen.
Bilbo wurde es allmählich ungemütlich. Jedes Mal, wenn Smaugs umherschweifendes Auge, das im Schatten nach ihm suchte, über ihn hinwegblitzte, zitterte er. Ein unerklärliches Verlangen ergriff ihn, herauszukommen, sich zu zeigen und Smaug die Wahrheit zu sagen. Er war in der Tat in ernster Gefahr, dem Drachenzauber zu erliegen. Aber er nahm seinen Mut abermals zusammen.
»Du weißt nicht alles, o Smaug, du Mächtiger. Nicht allein das Gold brachte uns hierher. Ich will dir etwas verraten. Das Gold war bloß ein Hintergedanke. Wir kamen über den Berg hinweg und unter dem Berg hindurch auf Wellen und mit dem Wind aus Rache. Sicher, o Smaug, du unendlich Reicher, du musst begreifen, dass dein Erfolg dir erbitterte Feinde gemacht hat.
Ein verheerendes Lachen, das Bilbo einfach auf den Boden warf, während hoch droben im Gang die Zwerge zusammenkrochen und sich nichts anderes vorstellen konnten, als dass es mit dem Hobbit ein plötzliches und scheußliches Ende genommen hätte.
Rache, Rache! Der König unter dem Berg ist tot, und wo sind seine Nachkommen, die ihn zu rächen warten? Girion, Fürst auf Dahl, ist tot. Und wie ein Wolf unter den Schafen habe ich sein Volk gefressen. Wo sind seine Enkelsöhne, die es wagen, mir zu nahen? Oh, ich lieg und besitz. Lass mich schlafen. Meine Rüstung ist ein 10-facher Schild, meine Zähne sind Schwerter. Meine Klauen, Speere, das Aufschlagen meines Schwanzes ist ein Donnerkeil. Meine Schwingen sind Wirbelstürme und mein Atem bringt den Tod.
Ich habe immer geglaubt, dass Drachen unterwärts etwas empfindlicher sind. Besonders in der Gegend der Brust, sagen wir mal. Aber zweifellos ein so gerüsteter, gewaltiger Drache hat daran gedacht, nicht wahr?
Eure Kenntnisse sind veraltet. Unten wie oben bin ich mit Eisenschuppen und steinharten Gemmen ausgerüstet. Oh, keine Klinge dringt jemals hindurch.
Ich hätte es mir denken können. Wirklich, nirgendwo ist einer, der dir das Wasser reichen könnte. O Fürst Smaug, du Undurchdringlicher, welch eine Herrlichkeit, eine Weste aus feinsten Diamanten zu besitzen.
Ja, in der Tat, das ist selten und wundervoll.
Smaug fühlte sich ungewöhnlich geschmeichelt. Er wusste nicht, dass der Hobbit bei seinem ersten Besuch schon einen Blick auf seine eigentümliche Unterbekleidung geworfen hatte und dass es ihn aus ganz besonderen Gründen gelüstete, noch einmal genauer nachzuschauen. Der Drache rollte sich herum.
Schau, was meinst du dazu?
Das ist ja toll, wunderbar, vollkommen und fehlerlos. Geradezu verblüffend.
Aber im Innern dachte Bilbo...
Da ist doch ein leerer Fleck an seiner linken Brust. Wunderbar! So nackt wie eine Schnecke ohne Haus. Vollkommen und fehlerlos.
Nachdem er das gesehen hatte, wollte Mr. Beutlin auf schnellstem Wege verschwinden.
Sehr schön. Aber jetzt will ich deine Herrlichkeit nicht länger stören und dich deines viel benötigten Schlafs nicht länger berauben. Ich glaube, dass Ponys schwer zu fangen sind, wenn sie einen großen Vorsprung haben. Und mit Meisterdieben. Ist das ebenso?
Es war eine unglückselige Bemerkung. Denn der Drache spie enorme Flammen hinter ihm her. Er hatte sich schon sehr geschmeichelt gefühlt, weil er sich so klug mit Smaug unterhalten konnte. Aber der Fehlgriff am Schluss brachte ihn zu Verstand.
Lach nie über Drachen, solange sie lebendig sind.